Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön, dich zu sehen. Wo warst du denn die ganze Zeit?
Ich war in Davos.
Ach, tatsächlich. Hast damit alles besprochen mit den anderen wichtigen Leuten, ja, ja.
Ja, ich war auf unserem Shop unterwegs, weißt du. Ich habe ja diese neue, wir machen ja jetzt auch B&B Eyewear und ich habe jetzt diese neue Skibrille Typ Emanuel für uns geordert.
Ja, die habe ich doch schon geholt. Aber
du hast sie schon geholt? Dann
ja,
setz dich doch mal auf, zeig mal, wie
kurz
die...
kurz im Werk und habe die geholt. Also mal so ein Vorab-Exemplar. Also muss ich diese kurz abnehmen. Also es geht ja nicht anders. Und das ist natürlich auch... Wir haben ja ein bisschen anders, ne? Wir haben natürlich nicht dieses Blau, sondern die B&B-Farben. Und
ja.
Oder?
Also sensationell.
Modell What Happened. Und für kleines Geld bei uns im Shop. Nee, kleines Geld natürlich nicht. Schon sehr kostspielig, du, mein Lieber, was du da geordert hast.
Na
also
gut, aber ich finde,
ja.
Die häusliche Gewalt ist ja ein Thema, das uns alle angeht. Und insofern sollten wir den Leuten, die darunter leiden, auch zur Seite stehen.
Ja, also wenn das ist ja für jeden, wo der Brigitte mal schlecht geschlagen hat, da muss man ja auch dann gerüstet sein.
Ja.
Das tut ja nicht immer so ein Wattebausch. So eine Brille, ganz schön. Ja, bei uns für nur 1.999 wird dann auch ein Upgrade geben für KI, dass man sich dann einblenden lassen kann, wo man gerade ist und mit wem man spricht. Haben wir alles schon.
Wenn man nichts mehr sieht.
Ja, nee, genau, weil die ist ja auch von innen verspiegelt. Das konnte ich jetzt nicht zeigen. Was haben wir denn noch nicht im Shop? Das wollte ich dann auch mal hochhalten, weil ich das so süß fand, wenn wir schon dabei sind. Hast du das auch bekommen?
Ja, ich habe das auch bekommen von Dana, die Schlüsselanhänger. Vielen,
ja.
Vielen Dank, Dana.
Dankeschön, ganz, ganz lieb, wirklich. Und wir wollten das ja mal herstellen lassen tatsächlich in Serie. Und ich will darauf jetzt rumreiten, bevor wir Politik und den ganzen Kram machen, weil Dana hat ja auch, da ist ja was drin, ne? Was gesehen?
Nee, das habe ich noch gar nicht entdeckt.
Ach ja, das ist so ein, für einen Einkaufswagen.
Oh, das ist ja ein verhängnisvolles Objekt, weil man ja politische Karrieren darüber beenden kann. War das nicht Jürgen Möllemann, der mit den Judenstern
Chips
auf diese Plastikchips gedruckt hat und dann gehen musste und seinen Fallschirm nehmen musste?
Ja, aber deswegen ist das ja hier eingenäht. Wir sind ja, wollen ja auch Ärger. Das ist auf der Rückseite eingenäht. Also ein ganz, ganz fantastisches Produkt.
Super.
Im Shop, den niemand jemals finden wird.
Bei der Gelegenheit danke an Thorsten, der gar nicht Thomas heißt, der mir ein Buch geschickt hat, wenn Waffen schweigen, nein, wenn Waffen sprechen. Mhm. Dann der lieben Steffi für das Gartenbuch und Ivo hatte mir eine Weihnachtskarte geschickt, die an der Universität eine Weile rumgelegen hat. Deshalb kommen diese Danksagungen zwar zeitnah zum Erreichen der Nachricht, aber relativ verspätet. Ich bitte um Verzeihung, ich kann nichts dafür.
Ja, dann danke auch von mir an alle und auch für alle, an alle, die unterstützen. Dann haben wir es doch irgendwie auch mal gesagt. Das ist schön, wenn ihr unterstützt. War das eine Aufforderung zum Unterstützen? Ja, war es. So.
Ja.
Matthias.
Ja.
Jetzt du. Was ist passiert in den Wochen, die wir uns nicht gesehen haben?
Ja, lass uns mal kurz die Fun Facts zusammenstellen. Also erstmal, wir hatten recht mit unserer Prognose im Hinblick auf die Fußball-Weltmeisterschaft.
Mhm.
Ich hatte ja vorausgesagt, dass sie gar nicht stattfinden wird, weil der Westen sie boykottieren wird. Das Ganze wird gerade vorangetrieben von dem Herren namens Oke Göttlich. Der ist wirklich so, der ist ein hoher Funktionär beim FC St. Pauli. Oke Göttlich.
Nein, das ist ein Scherz.
Nein, der heißt so.
Das ist ein Religionswissenschaftler aus Tübingen.
Nee, mit dem Namen ist er bestimmt friesischer Herkunft.
Mhm.
Und der hat gesagt, man möge doch bitte angesichts der Realitäten in den USA auf die Teilnahme verzichten seitens des DFB und hat das begründet, man würde ja daran sehen, die WM 2018 in Russland hätte ja gezeigt, was passiert, wenn man so einem Diktator die Möglichkeit gibt, sich zu inszenieren. Das heißt, wären wir damals nicht angetreten in Russland, wäre die Ukraine heute ein freies Land und fahren wir jetzt nicht zur WM nach USA und Mexiko, dann haben wir den Weltfrieden und Gender-Toiletten für alle.
Ach so, also damals waren es 4 Jahre, oder? Bis die Russen dann so verärgert waren, dass sie einmarschiert sind. Ach gut, die Amerikaner sind ja schon dabei. Aber gut, also schöner Vorschlag, dann lassen die das.
Dann lassen die das.
Herr Dr. Göttlich.
Und, das wirkt sofort.
Okay, mit seinem Vornamen gesprochen. Ja, dann machen wir das so. Mhm. Wir boykottieren das.
Hast du gehört, dass wir im militärischen Sektor wieder ganz viele gute neue Nachrichten haben? Jetzt Top News. Deutschland will einsteigen in die friedliche Nutzung von Kernwaffen. Das ist die Diskussion.
Auf dem Schlachtfeld? Ja.
Also, ja, klar. Ja. Um den Frieden mit Russland im Kriegsfall sicherzustellen, wird ernsthaft diskutiert, dass Deutschland jetzt Kernwaffen verwenden und, verwenden haben darf.
Ja, das ist ja unser neuer Stil, oder? Ich nehme das zur Kenntnis, dass wir eine die militärische Großmacht in Europa werden wollen, hat der Kanzler gesagt.
Absolut.
Ich weiß nicht genau, wie das die anderen finden, so die Franzosen, Briten und Russen. Das hatten wir ja schon mal.
Die finden es super.
Ja, alle, ja. Haben die keine Geschichtsbücher?
Die werden dir dafür sorgen, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Du weißt, der Zweite Weltkrieg war ja ausgelöst durch den völkerrechtswidrigen Überfall der Russen auf Deutschland. Mhm. Und wenn wir damals schon Kernwaffen gehabt hätten, wäre der Zweite Weltkrieg nicht zustande gekommen.
Ja, aber das werden wir diesmal, weil dreimal ist Bremer recht, werden wir das richtig machen, oder?
Genau.
Nachdem wir zweimal angefangen haben. Ich weiß nicht genau, was aus diesem... Irgendwas habe ich da verpasst mit dieser ganzen...
Aber bis dahin müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten in Ordnung bringen. Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die Fallschirmjäger aus Zweibrücken momentan so ein bisschen rumzicken.
Nee, erzähl.
Das ist ja ein ganz wichtiges Einsatzsegment unserer Wehrhaftigkeit. Und die haben historische Motto-Partys gefeiert mit unglücklichen Kostümen.
Dann ich habe das wirklich nicht mitbekommen. Erklär mir das, was du meinst. Ja, also was haben die gemacht?
Ja, das haben die. Die haben historische Motto-Partys gefeiert mit unglücklichen Kostümen, wo also österreichische Laiendarsteller als Feldherrenkarikatur aufgetreten sind. Dann haben sie so Initiationsrituale, die ein bisschen geschmacklos sein sollen, und sie haben sich frauenverherrlichend gegenüber Frauen geäußert.
Frauenverherrlichend?
Frauenverherrlichend, ja. Mhm.
Und was das führt, ist... Ja. Hm? Das führt zu was? Zu einem,
das führt zu einem großen Skandal. Das kann die Bundeswehr nicht durchgehen lassen, weil das Problem ist ja, dass sie befürchten, dass dadurch die Frauen den Arbeitsplatz Bundeswehr weniger attraktiv finden. Mhm. Denn stell dir vor, du gehst zum Erschossenwerden an die Front und wirst unterwegs sexuell belästigt. Das ist ja nichts, ne?
Nee, das stimmt. Da müssen wir dran arbeiten. Aber du hast mir ja auch gesagt, die machen jetzt, die brauchen unsere Marketingleistungen nicht so sehr. Ich wollte ja ein bisschen... Oder wir wollten ja gemeinsam ein bisschen dem Krieg ein bisschen besseres Image verpassen.
Ja.
Ich finde das ja schwer zu verkaufen für den Konsumenten, den man da einfangen
möchte. Ja, das liegt ja halt daran, dass der Krieg immer von Diktatoren für ihre Zwecke missbraucht wurde. Mhm.
Ja, aber auch der Vorteil.
Und auch die Medienberichterstattung war ja nicht immer sehr wohlwollend in Sachen Krieg. Auch daraus haben wir ja gelernt. Aber was hast du denn Ideen, wie man das verbessern kann?
Nein, ich halte das als Werber für relativ schwierig, Krieg zu verkaufen. Du hast mir ja erzählt, es gibt wohl schon Ansätze, wie man es gut macht.
Die Telekom macht's gerade. Die hat einen schönen Spot, wie man über Funknetze miteinander verbunden wird, und hat eine Person in Uniform, die auf einem Feldbild sitzt, die glücklich in ihr Telefon spricht. Also das hat mich ein bisschen schockiert im ersten Fall, weil wir das ja noch nicht gewohnt sind, Uniformen in Werbespots zu sehen, aber man hat uns ja auch an multiethnische Darsteller für Reinigungsmittel gewöhnt. Was ich finde, ist übrigens ganz, ich finde es übrigens ganz schrecklich.
Was?
Onkel Ben musste ja gehen und der Sarotimor. Mhm. Und jetzt gibt es Menschen, es müssen People of Color müssen für Putzmittel Werbung machen, unterstellt denen das nicht, dass es bei denen besonders schmutzig ist und stinkt. Also ich finde das völlig diskriminierend. Wie kann man das machen?
Ja, das ist sicherlich zu weit getriebene Korrektheit, denke ich auch. Also oder sonst vielleicht meint man auch, würde ich meinen als People of Color, ich soll jetzt da bei den Weißen putzen.
Ja,
wäre auch irgendwie eigentlich sowas. Falsch. Aber zurück zu dem Produkt Bundeswehr. Was war denn in dem Telekom-Spot? Also man erreicht dann auch die Lieben zu Hause von der Front.
Ja, liebe Grüße von der Front. So ein kleines Selfie mit dem erschossenen Kameraden an der Seite oder so.
Das kann aber bei unserer Netzabdeckung, zum Glück war das dann nicht in Deutschland, das Schlachtfeld.
Der Schlachtfeld war im Studio.
Ja, und sonst in irgendeinem anderen europäischen Land, weil Deutschland kann man ja nicht überall.
Stimmt, da gibt es ja Funklöcher.
Richtig. Nein, aber ich halte es für schwierig, also wirklich, weil man kann den Leuten ja alles Mögliche verkaufen, aber also einfach zu sagen, guck mal, kauf Krieg, da kannst du hingehen, einmal schießen und bist tot, ist natürlich relativ wenig Reiz für den Käufer.
Ja, aber in dem Moment, wo du sicher sein kannst, dass du nicht sexuell belästigt wirst oder wegen deiner sexuellen Orientierung irgendwie diskriminiert wirst, würdest du sagen, das ist auch ein Top-Arbeitsplatz. Das ja, Risiko, totgeschossen zu werden, ist ja relativ wahrscheinlich, aber eben vergleichsweise erträglich im Vergleich zu den sexuellen Diskriminierungen.
Da hast du natürlich recht, zumindest um die Ecke gedacht, aber man könnte schon noch ein bisschen mehr machen. Ne? Also ein bisschen positiver kann man das schon besetzen.
Hast du denn da Ideen? Du bist doch Texter. Und
ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich dachte nur, du hast ja schon gesagt, man müsste doch zumindest die kriegstüchtige Gutfriedwurst in Gutkriegwurst umtaufen können. Und Stimmt. Ich denke auch, in wenn man sagt, in jedem siebten Ei ist ein Taurus mit dabei, dann schafft man natürlich eine selbstverständliche Zuneigung zu Waffensystemen.
Stimmt.
Und dann möchte man da ja auch mal hin und die auch mal in echt sehen, so wie nach Disneyland oder so. Da würde ich ansetzen.
Ach so, so Identisierung.
Ja, es gab ja früher mal Frau Taunus, wir können mal Frau Taurus neu auflegen, weißt du, mit so einem E-Mobil, steuersubventioniert, dann. Echt, also die sollen uns mal anrufen. Der Pistorius soll uns mal anrufen, unsere Agentur.
Lass uns fürs nächste Mal ein paar Slogans erfinden. Was hältst du von Krieg, da weiß man, was man hat?
Ja, sobald der Krieg dann richtig neu besetzt ist als etwas Erstrebenswertes, ja.
Ja.
Vorher wüsste ich jetzt nur, Krieg, da weiß man, was man hat. Das sehen wir tödlich enden.
Ach so. Oder, ja. Na, wo ist denn hier das Blutbad? Sie baden gerade ihre Hände drin.
Das ist zum Beispiel stark, ja, für Psychopathen. Ich denke auch, wir können doch irgendwas noch wieder aus diesen Försteruniformen machen, die wir früher hatten. Also heute ist das ja alles so, diese Tarnanzüge. Ach, da kann man schöne Sachen machen. Auch die Tarn-Haute Couture.
Ja, das gibt's ja schon. Camouflage. Habe ich jetzt übrigens gesehen in der Stunde danach beim Dschungelcamp. Da saß eine Person in Camouflage-Reizwäsche. Das hat mich natürlich sehr verknüpft von zwei meiner Lieblingsthemen, Krieg und Sex.
Ja.
Das Apropos Krieg und Sex, was du mir nicht verraten hast, ist, dass deine Schwester hier im Dschungelcamp ist.
Meine Schwester? Ach so.
Ja. Nicole.
Die Nicole, ich weiß darüber zu wenig, du musst mich aufklären. Du hast mich vorgewarnt. Ich weiß, dass das läuft. Manchmal sehe ich Menschen bei mir zu Hause das gucken und gucke dann nicht so hin, winke nur. Aber du schaust dir das an. Und da ist eine Frau Böttcher, auch das habe ich zur Kenntnis genommen.
Natürlich, das ist gar nicht deine Schwester?
Nein, das ist meine Ex-Frau. Die ist insofern populär.
Ach, und du hast den Namen behalten, oder was?
Genau, ich habe den Namen behalten, auch an meine Frau weitergegeben. Sagt er aber nicht, dass ich mit der Grit, ach nee, ist die Tochter von Grit.
Grit, ne? Ist die Mutter von dir.
Ja, mit Grit war ich verheiratet. Shit. Gut.
Du warst mit Grit verheiratet?
Ja, natürlich.
Das ist deine Tochter.
Ja, das ist meine Tochter, die. Und ich wusste davon nicht mal was.
Moment, ich muss ja gerade beim RTL anrufen und hier sagen, hier exklusiv die verworrene Familiengeschichte von Grit Böttcher.
Ja, die hat ja danach Martin Böttcher geheiratet, den Komponisten der Winnetou. Das wird jetzt zu weit führen. Also
erzähl. Gut.
Nein, jedenfalls du guckst Dschungelcamp offensichtlich.
Natürlich.
Meine Tochter, wie geht's ihr denn so? Und ist es denn so schön?
Sie ist relativ unauffällig und vercheckt, aber sie ist sehr sympathisch. Ich glaube, sie wird gewinnen. Wer nicht gewinnen wird, ist ja Ariel, die kleine Meerjungfrau. Eine schweizerische Person, die durch ihre moralische Integrität und ihre mysterische Art, Situationen nicht zu bewältigen, auffällig ist. Wer ja auch drin ist, ist ja Gil Opfarim. Du erinnerst dich?
Ja.
Das war der hatte sich dem. Ja einer antisemitischen Diskriminierung für geopfert erlebt, die gar nicht stattgefunden hat.
Mhm. Ich erinnere mich. Ja. Der ist da jetzt auch gelandet.
Der ist jetzt auch gelandet. Die Ariel nennt ihn die permanente einen Verbrecher und möchte nicht mit ihm zusammen in einer Dschungelprüfung antreten. Aber wir müssen über den Kack nicht reden. Nee, was ich bemerkenswert finde, ist, dass es da so eine Zäsur zwischen zwei Gruppen gibt. Da gibt es sozusagen diese altgedienten Stars, zu denen auch deine Tochter gehört. Und Hardy Krüger Junior und Simone Ballack.
Das sind die Kinder und Ex-Frauen altgedienter Stars, meinst du?
Genau. Ja. Und es gibt halt diese jungen Leute, die aus der Reality-Branche kommen.
Also echte Stars. Ja.
Echte Stars. Das Witzige ist, die machen Reality. Ich habe ja nie verstanden, was diese Realität ist. Jetzt weiß ich es, das ist sozusagen sich selber zu produzieren und eine Scheinwelt zu schaffen. Das ist Realität. Und das wiederum finde ich philosophisch interessant, dass dieser Reality-Begriff ein recht weicher geworden ist. Denn was Realität ist, das entscheidet sich ja an den aufgespritzten Plastiklippen von jungen Frauen. Oder aufgespritzten Plastik.
Also Reality-TV ist genau das Gegenteil von Reality, willst du sagen.
Genau.
Und da das dann die Wirklichkeit ist, ist die Wirklichkeit eine Fiktion.
Genau. Sind wir schon viel zu früh an dem Punkt, ne?
Ja.
Scheiße.
Wir vertiefen den später.
Das nehmen wir am Ende nochmal auf.
Ja, also gut. Also ich soll das jedenfalls gucken, das ist die Kurzfassung. Und das Geräusch, das ich immer durchs ganze Haus höre, auch wenn ich nicht fernsehe, ist Ariel die Meerjungfrau, oder...
Die ja, das ist völlig überraschenderweise, Angst vor Insekten, Mäusen, allen möglichen Sachen hat und das natürlich permanent in Dschungelprüfungen beweisen muss, weil das Publikum ja ein sadistisches ist und die sie permanent in diese Prüfungen schickt. Aber das ist Reality.
Das ist ja tatsächlich Reality, ja. Das sind alles Menschen mit Charakter. Aber was bedeutet das? Die schicken sie dauernd in die Prüfung. Das heißt, sie wollen Spaß haben oder sie wollen sie loswerden oder umbringen.
Wenn wir sie quälen. Nicht. Das Publikum ist eine grausame Bestie, das Freude am Leid von Opfern hat.
Ja.
Und da uns das ja nicht möglich ist, mit unseren Herrschenden, leben wir diesen Drang aus an vermeintlich Unterlegenen.
Ja, genau. Ärgert dich ein Starker.
Wir würden gerne mal so Friedrich Merz in so ein Kakerlakenbad schicken, aber das machen wir dann lieber mit Ariel, der kleinen Schweizer Spatzenhirn-Kandidatin.
Ja, das ist sowieso eine gute Strategie. Wenn einer ärgert, der stärker ist, dann haut man einen Schwächeren.
Genau.
Ja, gut, okay.
Brot und Spiele.
Kommt ja was auf uns zu.
Und da uns das Brot ja langsam ausgeht, gucken wir wenigstens das Dschungelcamp.
Ja. Machen wir. So, haben wir noch Kleinkram? Also das mit der Wirklichkeits-Realitätsverlust. Machen wir gleich nochmal bitte einen Knoten ins Taschentuch. Vorher ein bisschen noch Verbraucherservice. Du hast aber bestimmt auch noch ganz viel auf dem Zettel.
Ja, Verbraucherservice. Ich wollte halt Mobilitätstipps geben. Mhm. Ich würde vor Zugreisen warnen in Spanien. Da gab es jetzt 3 Zugunglücke innerhalb einer Woche und auch in den USA. Gibt es ja immer wieder Unfälle mit dem ICE. Das ist schon der 2. tödliche Unfall in Minnesota.
Ich lasse das mal so stehen. Ja, ach tatsächlich.
Findest du, ich habe da nicht gut recherchiert oder was?
Doch. Du bist ja Pulitzer oder wie heißt das? Und alle Preise, die man so kriegen kann als Journalist. Du willst damit sagen, da sind manchmal so ICEs unterwegs, die entgleisen.
Genau, sie müssen die eine oder andere Entgleisung, weil natürlich auch die Leute da stehen, wo sie nicht stehen sollen.
Ja.
Dann passiert da schon mal was. Aber wie gesagt, Reisewarnung USA, Oke Göttlich, in dieses Land sollte man auch zur Fußball-WM nicht reisen. Dann habe ich was zum Thema.
Wir entgleisen ja nur die Gesichtszüge bei sowas, aber das gehört da glaube ich auch nicht hin.
Nein.
Aber das kommt nicht nach Deutschland, oder? Der ICE fährt immer.
Nee, der deutsche ICE, der hat ja zum Glück immer Verspätung oder fährt gar nicht, insofern müssen wir da nichts befürchten.
Gut, dann ist ja gut. Ja, ich dachte schon, aber der käme ja auch zu spät, um die Schare ja noch zu verhindern. Jetzt mach doch mal.
Ja, was soll ich noch machen? Ich habe noch was zum Thema gute Nachrichten.
Nee, das war ja eben Vorsicht an der Bahnsteigkante. Das finde ich wichtig. Ich habe da noch Vorsicht beim Arzt, aber du hast ja noch was dazwischen wahrscheinlich, ne? Wie ich dich kenne. Also wir müssen ja uns nützlich machen fürs Publikum.
Worauf spielst du denn jetzt an? Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hätte jetzt noch was zu Dr. Vogt.
Ja, mach mal Herrn Dr. Vogt. Herr Dr. Vogt ist auch Doktor, wie du.
Genau, Herr Dr. Vogt ist Doktor wie ich und ich habe mich jetzt entschlossen, meinen Titel doch weiter zu tragen, weil er ihm ja als aberkannt wurde. Dr. Vogt ist ja nicht nur ein brillanter Wissenschaftler, sondern er ist eben auch Ministerpräsident des Landes Thüringen.
Und ich habe kein Feuer. Ja, machen wir weiter. Ja, ja.
Ich möchte jetzt erstmal das Geräusch genießen.
Na, das war ja schon.
Okay. Und jetzt deine Doktorarbeit jetzt nach einer genauen Prüfung der Fakultät oder der Universität TU Chemnitz aberkannt bekommen, seinen Doktortitel. Und klagt, glaube ich, jetzt darauf, dass das ungültig sei, weil die natürlich keine Kompetenz haben, das zu beurteilen. Das weiß er selber ja besser. Er hat es ja geschrieben.
Ja.
Das was für mich jetzt die Frage beinhaltet, darf er weiterhin Ministerpräsidentin des Landes Thüringen bleiben oder muss er zurücktreten? Wie würdest du das einschätzen?
Muss man denn einen Doktortitel haben, um in der Politik zu arbeiten? Oder
yes. Jetzt? Das ist genau die richtige Frage.
Ja.
Also das ist eine akademische Qualifikationsarbeit, damit weist du eine bestimmte Qualifikation nach, die aber nicht gefordert ist, um politische Ämter zu bestreiten. Für das politische Amt ist ja eher die Disqualifikation wichtig. Also je weniger du Ahnung und Qualifikation du hast, umso erfolgreicher bist du in der Politik. Insofern ist ja für mich eine gefälschte Doktorarbeit eher ein Eignungsnachweis als das Gegenteil. Also sonst wäre er quasi überqualifiziert. Und deshalb muss er für mich nicht zurücktreten.
Hast du ihm das schon mitgeteilt, so dass das jetzt sein Weg ist ins Kanzleramt, wenn er diesen Doktortitel einfach liegen lässt?
Sollte ich vielleicht.
Ja, vielleicht lieber. Weißt du? Nee, lass ihn mal lieber um seinen Doktortitel kämpfen, dann wenn er ihn kriegt, dann bleibt er ja da, wo er ist.
Was ich interessant finde in dem Zusammenhang ist der Fall Ulrike Gero, bei der war das ja genau umgekehrt, die hat in einer Publikation, die keine Qualifikationsarbeit war, also in einer Buchveröffentlichung, unsauber zitiert und ihr wurde daraus die akademische Position entzogen. Mhm. Während er jetzt in seiner Qualifikationsarbeit, die er nicht braucht für seine Position, massiv plagiiert hat und bleibt es im Amt.
Ja, aber nochmal, es wird uns ja Schlimmeres erspart, wenn ich dich richtig verstehe, also wenn er den
Natürlich.
Titel jetzt behält. Also wollen wir also hoffen, dass er das darf.
Weil ja, und er muss auf jeden Fall im Amt bleiben.
Die müssen
das heißt Demokratie leben.
Ja, die müssen alle unbedingt im Amt bleiben. Ich höre, du kennst mich ja auch schon jetzt ein paar Jahre, ich höre denen immer wieder fasziniert zu, all unseren Vertretern, bin hellauf begeistert und habe auch unter der Woche dem Herrn Klingbeil lange zugehört und war auch da wieder völlig entzückt, begeistert. Hast du dem mal länger zugehört?
Das ist, nee, was sagt er denn?
Das musst du mal machen. Also auch vielleicht alle anderen, die dem nicht zuhören normalerweise in irgendeiner Talkshow. Er produziert eigentlich nur eine Hülse nach der anderen. Das ist ganz interessant. Gelernt, wie gelernt beim Herrn Professor Dr. Steinmeier. Das dauert circa 3 Minuten und am Ende kommt dann ein kleiner Nachsatz, der entweder eine Binsenweisheit oder eine glatte Lüge ist. Aber bis dahin sind alle anderen, glaube ich, schon längst irgendwie völlig entnervt ausgestiegen, mental. Ist ganz spannend, also dem mal wirklich zuzuhören, bewusst und mal dann abzuziehen, was er da jetzt an alles an Föseln so produziert. Matthias, also gestatten Sie mir, dass ich in diese Stunde das hineinspreche und ich weiß da auch die ganze Fraktion und alle Genossinnen und Genossen hinter mir, auch wenn es unangenehm ist. Ich habe den Mut zu sagen, auch wenn das sicher nicht alle hören wollen und auch die Gewerkschaften vielleicht nicht einverstanden sind, aber es muss gesagt werden, es ist 1:45.
Das ist also. Finde ich total mutig von dir im Moment, Sven, dass du das so offen aussprichst.
ja.
Ich weiß, du riskierst damit Kopf und Kragen, dich so klar zu positionieren.
Ja, so innerlich so.
So ein Charaktertypus. Ich überlege gerade, kennst du die Wortherkunft von Binsenweisheit?
Nee, Binsen sind so Rohrschilfgewächse.
Ja, genau. Klar, ne?
Da holt man
König gegen. Midas war eingeladen als Richter in einem Sängerwettstreit zwischen einem Gott und einem Menschen und hat sich durch ein Fehlurteil zulasten des Gottes als Juror disqualifiziert und bekam zur Strafe Eselsohren von den Göttern angehext und hat sich deshalb immer so eine Mütze übergezogen. Und dummerweise haben die Haare immer so scheiße rausgewachsen aus der Mütze. Und er braucht den Friseur und hat dem Friseur gesagt, pass mal auf, wenn du irgendjemand sagst, wenn du mir die Haare schneidest, dass ich Eselsohren habe, dann schlage ich dir den Kopf ab. Und der Friseur, okay, sage ich keinem, ist okay, ich sag's niemandem. Und dann ging der Friseur nach Hause und dachte, scheiße, das Geheimnis, der König hat Eselsohren, das kann ich ja nur nicht für mich behalten. Ich muss es irgendwie loswerden und gräbt ein Loch am Ufer und ruft in das Loch hinein, der König hat Eselsohren. unten macht wieder Erde drauf und es hat sich damit erledigt. Aber das Problem ist, dass die Binsen, wenn der Wind durchweht, haben die ganze Zeit geflüstert, der König hat Eselsohren, der König hat Eselsohren.
Okay, gut. Ich werde das Wort nie wieder verwenden. Weil.
Nein, ist doch ehrlich.
Ja.
Ich wollte damit keine Aussage über die intellektuelle Qualität von Eseln und SPD-Vorsitzenden machen. Das wollte ich gleich zur Sicherheit nochmal betonen.
Ja, sehr gut. Das dürfen wir ja auch gar nicht mehr. Also das wollen wir ja auch festhalten als Verbrauchertipp. Der Paragraph 188 bleibt glücklicherweise. Es ist ja unter der Woche entschieden worden mit Mehrheit. Alle Fraktionen von links bis links haben entschieden, dass der Antrag von rechts abgelehnt wird, diesen Paragraphen endlich mal zu streichen. Wir sprachen häufiger darüber. Also weiterhin Vorsicht mit zu viel Lob oder einer falschen Vokabel.
Auch missverständlichem Lob. Also manchmal meint man es ja gut und wird auch missverstanden. Apropos Verbrauchertipps, wenn ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber ich habe gerade meine Tage. Kannst du mir.
Hast du nicht. Hast du nicht. Was für ein Konterübergang, ja. Ah, nee, das, ich muss mir das ja zumindest erzählen. Also, wir sind ja noch mitten in der Recherche, Matthias. Aber ja, ich kann dir helfen mit deinen Tagen. Ich habe ja immer was dabei in meiner.
Du drehst ja selbst, ne?
In meiner Handtasche. Neben meiner Brille, Brigitte. Nee, das ist für unsere große Rechercheabteilung eine Aufgabe, die jetzt zu klären ist. Einen ganz ernsten Hintergrund. Wenn man irgendeinen Laden betreibt, zumindest in Niedersachsen, dann sollte man immer vorsehen oder vorsichtig sein, falls das Amt kommt, das Ordnungsamt, ist es wohl in gewissen Branchen und auch in der medizinischen und physiotherapeutischen Branche so, dass man nicht nur auf dem im Damenwaschraum einen Tamponspender bereithalten muss, sondern auch im Herrenwaschraum. Wenn man das nicht tut, ist das nämlich teuer. Und diese Neuregelung, oder ich weiß nicht, ob es eine Neuregelung ist, betrifft jedenfalls Menschen aus meinem Umfeld im Hörensagen. Und das fand ich ganz interessant, weil ich nicht weiß, ob man damit nicht übertreibt.
Du ja, verstehst, gut, es gibt ja ungefähr 5 Milliarden Menschen, menstruierende Männer in Deutschland und wenn die mal in Not sind, ich frage mich, wie haben die Frauen das früher hingekriegt?
Das wird uns ewig ein Rätsel bleiben, aber die 5 Milliarden ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber selbst wenn es nur einer ist, einer, ist ja schon einer zu viel. Da kann man auch durchaus weiter den Staatskonsum hochtreiben und weitere 15.000 Ordnungsbeamte einstellen, um das zu überprüfen, würde ich anregen.
Das heißt, da wurde der Betrieb einer medizinischen Praxis oder einer geknüpft an die Voraussetzung des Vorhaltens eines Tamponspenders auf dem Herrenklo.
Ja, da der nicht da war, ist es natürlich strafbewehrt. Na, das kostet jetzt. Also das gibt jetzt eine Rechnung. Ob man das dann nachrüsten kann, ich glaube schon. Man wird ja wahrscheinlich die gesamte Innenstadt dieses Dorfes umbauen müssen. Aber das ist ein bisschen so wie mit den nützlichen Plastikdeckeln auf Flaschen. Aber dies ist, glaube ich, eine niedersächsische Spezialität. Wir recherchieren das weiter. Dann passt aber vielleicht noch der Hinweis, den ich, hatte ich dir ja gesagt, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, für die Nicht-Zuschauenden, die jetzt demnächst wieder zum Arzt gehen, wenn ihnen da eine Impfung empfohlen wird, und zwar gleich welche, dann würde ich gegebenenfalls nachfragen, denn es gibt eine Impfquotenpflicht. Das ist also dann so eine, wie hat diese Hausärztin es genannt, eine indirekte Impfpflicht, weil unsere Hausärzte jetzt verpflichtet sind, im ersten und zweiten Quartal 7% und danach zweimal 25% in den folgenden Quartalen ihre Patienten zu impfen. Wenn sie das machen, gibt es dafür einen schönen Anreiz. Ich habe nicht ganz verstanden, ob 10 oder 25 Euro pro Patient. Und das kann auch erledigt werden von der Putzfrau. Nein, Sprechstundenhilfe. Ich würde gegebenenfalls, wenn einem jetzt sehr, sehr viele Impfungen ans Herz gelegt werden, noch mehr als vorher mal fragen, ob es dafür Gründe gibt, den Hausarzt der vorher in dieser anderen Zeit schon bei uns jedenfalls die Tischlerei nebenan am Wochenende immer gemietet hat, um da einen pensionierten Kollegen einzusetzen fürs Akkordimpfen mit mRNA. Jetzt ist es übrigens egal, was man impft, Hauptsache geimpft. Uns beide betrifft das nicht. Also wir sind ja da ein bisschen sensibel, glaube ich, oder? Oder haben ganz viel Angst vor Spritzen, weil mögen keine
Bratwurst. Ja, ich glaube, darum geht es. Wenn wir vernünftig wären, würden wir es machen, aber es ist ja eher dieses Irrationale.
Ja.
Und ich glaube, wir sind auch von den Querdenkern aufgehetzt worden, von so Leuten wie Bianca Witschel und so.
Ja, ja, Witschel, Habich und wie die alle heißen. Also, die es ja übrigens nicht gibt, ne? Wenn wir Frau Waken glauben dürfen.
Hört Frau Waken.
Ja, Frau Waken sagt, sowas gibt es nicht. Hier werden keine Ärzte irgendwie in ihrer freien Patientenbetreuung eingeschränkt.
Der wäre schon wieder ein wunderbarer Übergang zum Thema Realität, aber das
schießt sich nach hinten. Es zieht sich, zieht sich wie ein roter Faden durch unsere, unsere Sendung. Wir kommen gleich zur Realität. Hast du noch was? Ich habe noch Grönland hier auf meinem Zettel stehen.
Ja, bitte.
Das möchte ich unbedingt bitte, noch was sagen.
Machen Sie bitte. Mach bitte mal was zu Grönland. Haben wir bei einer der erfolgreichsten Militäraktionen der europäischen NATO-Länder, glaube ich, die Befreiung Grönlands durch 13 Bundeswehrsoldaten.
Mhm. Ja. Es war auch ein Norweger, glaube ich, noch dabei. Da können die sich auch ein bisschen was auf die Fahne kleben noch. Nee, das ist eher grundsätzlicher. Und vielleicht frage ich dich das mal vorher. Ich habe das nicht verstanden, weil ich tatsächlich ein bisschen mehr ferngesehen habe unter der Woche. Ich habe ja auch die dänische Premierministerin Mette Brüt, Friedrichsen heißt sie, nicht Mette Brötchen, also nicht, dass man da. Also. Die war ja im deutschen Fernsehen bei Frau Illner und neben Frau Maischberger und hat dann auch Auskunft gegeben. Ich fand das sehr beruhigend, dass sie also. Wir Europäer haben es ja dem Trump mal so richtig gezeigt.
Ja. Wir haben den Schwanz eingezogen und ist abgehauen.
Genau, wir haben Stärke.
Wir haben militärische Stärke bewiesen, politische Einheit.
Genau, damit hat er nicht
gerechnet.
Ökonomische
Potenz. Hahaha, genau. Dem haben wir es gegeben.
Dem haben wir es so richtig gegeben. Jetzt dachte ich nur, manchmal neige ich ja zu Bildern, wie du weißt, wenn ich einen Sechsjährigen habe, der vor mein sechsjähriges Kind, das mit einem Pflasterstein vor der Panoramascheibe steht, und sagt, ich will jetzt ein Eis und schmeiße ich die Scheibe ein und ich dem dann Eis gebe, dann ist das keine Demonstration von Stärke meinerseits. Und das ist im Grunde das, was die Europäer gemacht haben. Man darf, entschuldige, vielleicht hinter
das musst
Bild.
Du mal erklären. Willst du etwa behaupten, dass das gar kein Triumph über Trumps Großmachtstreben war?
Ich will eher behaupten, so als Geschäftsmann, der Trump ja ist, dass man sagt, ich hätte jetzt schon gern da in Grönland Militärbasen und Zugriff auf Rohstoffe. Und aber ich habe überhaupt keine Lust, den ganzen Scheiß aus meinem knappen Budget zu bezahlen. Ja, und wenn man dann sagt, wie kriege ich das denn anders? Und das hat er ja erreicht, dass er einfach sagt, so, dann nehme ich mir das einfach, ich schmeiße die Scheibe ein. Und die Europäer dann sagen, nee, aber dann bauen wir dir die Militärbasen. Also du kriegst das nicht, das Land, aber wir bauen das für dich. Wir bestücken das alles auch mit Waffen. Die kaufen wir auch bei dir. Und dann kannst du, dann bauen wir dir auch noch ein Krankenhaus wie in Rammstein für deine Soldaten. Und dann kannst du auch noch, bauen wir dir auch noch das Fundament für die McDonald's-Läden. Wir geben jetzt ganz viel Geld aus für dich und kaufen bei dir ein. Und das ist ja eigentlich das, was Trump wollte. Er hat ja alles erreicht, was er wollte. Und die Europäer bezeichnen das jetzt als Stärke, auf ganzer Linie zu verlieren und alles zu machen, was er eigentlich will. Das finde ich frappierend. Und mir fehlt dieser Hinweis im Mainstream, den ich zu oft gucke. Und sagt, was habt ihr denn da jetzt an Stärke demonstriert?
Wenn man so sieht, ist da ja durchaus was dran, was du sagst. Ich habe das ja auch immer gedacht, die werden ihn jetzt in die Flucht geschlagen.
Ja, warum sollte er sich denn, Entschuldigung, wir sind ja unter uns, aber warum soll der sich denn 55.000, mehr sind es ja nicht, betrunkene Eskimos ans Bein binden, wenn er das auch haben kann umsonst?
Also bei mir ging gerade die roten Alarmen. Darf man betrunken noch sagen? Ich glaube, Eskimo ist okay.
Ja,
Eskimo der ethnologische ist okay. Fachbegriff ist, glaube ich, Polarneger, aber
tatsächlich?
Ja, ja. Hat mir eine Ethnologin mal verraten, aber betrunken darf man, glaube ich, nicht sagen.
Nee, das stimmt. Das nehme ich dann zurück. Also, wie heißt es dann? Intoxiniert? Nee.
Ich weiß nicht.
Ich habe auf dem Weg festgestellt, wusstest du eigentlich, wie das Verhältnis so ist zwischen, sagen wir mal, einer beliebig gewählten Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, also deiner und Grönland, so Einwohnerzahl?
Nee.
Weißt du, mit wie vielen Menschen du da zusammen wohnst? Wir nennen keine Namen.
60.000.
Ja. Ja, Grönland. 55.000. Also ist kleiner. Das müsst ihr euch eher sorgen.
Ist für mich kein Argument.
Für was? Ist gar kein Argument.
Ist kein Argument. Das heißt ja nicht, dass man denen keine Militärbasen bauen darf.
Nein, aber das können ja wir machen. Warum, wie gesagt, soll jetzt der Trump, der kann doch auch denken,
genau.
Was soll ich denn mit den Leuten? Also eben. Nachher kommen die dann noch alle irgendwie nach Minneapolis und wollen da wohnen. Das möchte ich nicht. Hat er gut gemacht.
Ja.
So, was haben wir noch?
Board of Peace.
Board of Peace, auch ja. Ja.
In Davos. Hat ja Elon Musk super kommentiert mit A Peace of Venezuela, A Peace of Greenland, A Board of Peace. Hat mir sehr gefallen. Mhm. Ich wollte es ja wirklich ernsthaft jetzt mal fahren, weil ich letztes Mal gesagt habe, Trump zertrümmert nur. Jetzt stiftet Trump was. Es ist zwar nichts besonders schätzenswertes, aber wenn wir davon ausgehen, dass die großen internationalen Organisationen nicht reformierbar sind, und ich glaube, da sind wir uns einig, oder? WHO.
Ja.
Wolltest du auch noch was zu sagen, glaube ich?
Kann man im Halbsatz machen, sehr clever, da auszusteigen. Die Rechnung zahlen jetzt die anderen.
Ist genauso wie mit Grönland. Er steigt aus.
Ja, er steigt
die gehorchen
aus,
ihm.
Die Deutschen bezahlen die Rechnung und der Rest gehört Bills Mafia, also CP und Gavi. Das sind die größten Geldgeber. Die können jetzt machen, was sie wollen.
Aber Board of Peace, also wirklich eine Möglichkeit der Friedensstiftung zwischen verschiedenen Nationen aufrechtzuerhalten. Und der Gedanke ist doch der, dass er, da würde ich deine Meinung mal hören, vielleicht bin ich dazu naiv, aber ich habe letztes Mal gesagt, er zertrümmert nur, die Macht wird fluide. In dem Fall wird doch zumindest anerkannt, dass Koordination und Kommunikation von internationalen Playern dazu beitragen kann, Konflikte zu lösen. Mhm. Also ist jetzt nicht der Versuch, doch auch wieder Strukturen und Sicherheit zu schaffen?
Ja. Als ich das gehört habe, dachte ich auch, du wirst dich versöhnen mit Papa Trump.
Na, so weit bin ich noch nicht, aber...
Aber zumindest ein bisschen, also...
Ein bisschen.
Ja, aber es ist doch auch, jetzt frage ich lieber dich, ist das nicht auch eine logische Folge? Die Souveränität der Staaten ist ja weg. Und ich dachte, die internationalen Organisationen, vor allem die UN, kann es ja nur geben unter souveränen Staaten, oder?
Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Internationale Organisationen haben die Souveränität der Staaten unterhöhlt. Also WHO-Vertrag raubt den Deutschen die Souveränität in Sachen Gesundheitspolitik. EU unterhöht die Souveränität in Rechtsfragen. Und die Möglichkeit jetzt gerade auf der Basis des Board of Peace, glaube ich, ist eine Rückkehr zur Souveränität der Staaten.
Ja, das meine ich. Aber dass in den bestehenden Organisationen, auch durch das Verhalten jetzt von Trump, wenn Trump sagt, ich nehme jetzt Grönland, wenn es auch nur ein Scherz war. Damit ist ja die Souveränität von Grönland eigentlich doch in Frage gestellt.
Oder? Schon.
Ja,
durch ein anderes Prinzip. Nicht durch internationale Organisationen, sondern durch das Recht des Stärkeren.
Genau.
Das übrigens deswegen, kein Recht ist, da hat mir jemand geschrieben, das ist natürlich eine ironische Formulierung oder eine satirische Formulierung. Das Recht des Stärkeren ist halt die Rechtlosigkeit. Mhm.
Ja, also eine schöne Umschreibung von Raubritter und Gewalttum und sowas.
Genau.
Aber gut, das heißt, das Board of Pieces, also von Einzelteilboard, ersetzt alle vorherigen Organisationen.
Genau.
Weil die Souveränität der Mitgliedstaaten eh nicht mehr vorhanden ist.
Genau.
Ja, ich finde, das sollte man wissen. Aber dann sind die ja auch wirklich obsolet. Ne?
Die Staaten.
Nein, die Organisation.
Ja, sind
die
sie UN, doch auch.
Die UN also. Kann doch weg. Ja, sind sie ja eh schon. Macht ja eigentlich nur jetzt.
Aber was machen wir mit Annalena?
Das stimmt.
Wie helfe Gret Brandmauer, hat sie gesagt, glaube ich, oder sowas in der Art, ne?
Ja, aber sie ist, du meinst, sie ist jetzt in die falsche Firma eingestiegen, weil die gerade.
Ja, die geht jetzt pleite, die muss jetzt Insolvenz anmelden, die die UN.
Ja, aber die kann doch dann wiederkommen. Die wird doch eh schmerzlich vermisst. Genau wie, also hast du diese Schlagzeile gesehen? Reiche unbeliebter denn je? Ja, da habe ich auch gedacht, Mensch, ja, das aber...
Was kann man denn gegen Reiche haben?
Ja, eben. Na, die Leute wollen alle Habeck zurück. Also ist die Rede ist natürlich von Frau Reiche. Mhm. Und da könnte doch dann der Heiland mal wiederkommen, der Robert. Und dann könnte er doch Annalena wieder mitbringen. Entschuldige, Wadefuhl, nichts gegen diesen Mann, schickt aus... Wo war er? Wo war er im Urlaub? Nicht im Urlaub, sondern war in Äthiopien, sagt, was für ein schönes Land und schickt Bilder von Kenia. Ja, also, muss doch Annalena wieder zurückkommen. Was soll denn das? Mailand, Madrid, Hauptsache Italien, also mit Andi Möller gesprochen. Untragbar. Ich will jetzt nichts gesagt haben, aber ich finde, Annalena kann dann zurück. Das war wesentlich unterhalten da mit ihr.
Stimmt. Stimmt. Satirisch gibt der Wadefuhl nichts her.
Nicht viel. Er will überall ein Bild von sich hinhängen, aber nicht, dass er da auch was durcheinander bringt. Da können wir ihm bestimmt helfen. So, was wollen wir noch machen? Wollen wir unsere Zukunft als Kartenrandgebiet nochmal besprechen oder doch lieber den Realitätsverlust?
Ja, ich hätte ja noch vorbereitet, der Vergleich zwischen Sozialismus und Nationalsozialismus, aber...
Oh, Vorsicht.
Warum?
Ja, mach mal. Also das, was andere sich nicht trauen, machen wir.
Ja. Ja. Also ich mach's kurz. Können wir ja vielleicht bei Gelegenheit nochmal vertiefen, aber wir sprachen ja kurz davon und dann machen wir das Realitätsprinzip und das Kartenrandgebiet. Also machen wir es wirklich ganz kurz. Es ist ja so, dass es einige Verwirrung mit den Kategorien Rings und Lechts gibt. Nicht erst seit Ernst Jandl. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, Stalin war rechts, sagt, glaube ich, Thilo Jung, und Alice Weidel sagt, Hitler war links. Mhm. Und ich habe das jetzt mal einem Faktencheck unterzogen und festgestellt, dass die Parallelen zwischen beiden Konzepten größer sind als die Unterschiede. Ich würde zumindest jetzt auf die Parallelen mal eingehen wollen, wenn ich das darf.
Das ist schön, du versöhnst Dinge und machst etwas Inklusives.
Genau. Ich hebe Spaltungen auf und zeige, wo der gemeinsame Kern ist.
Das ist der Geist, den wir wollen.
Ja.
Ja.
Also, es heißt zumindest erstmal beides Sozialismus, finde ich schon mal ganz interessant. Mhm. Und betont damit, dass es eine Disbalance zwischen dem Individuum und der Gesellschaft gibt. Das heißt, die Gesellschaft steht über dem Einzelnen. Du bist nichts, dein Volk ist alle. Ist alles. Mhm. Ja? Das heißt, der Einzelne spielt eine relativ geringe Rolle. Der zweite Aspekt wäre für mich, dass beide eigentlich dasjenige, was sie zum Zentrum ihrer Macht erklären, nicht vorfinden, sondern herstellen müssen. Das heißt, ich mach's mal deutlich, also in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, was ja nicht verkehrt ist, was nur relativ selten berücksichtigt wird, aber der Gedanke ist ja nachvollziehbar, oder?
Absolut, soweit, ja. Aber, ja.
Und vom Volk halten weder die Sozialisten noch die Nationalsozialisten was. Mhm. Der Schlüsselbegriff bei den Nationalsozialisten ist der Rasse. Da ist dies gewissermaßen das Subjekt der Politik und bei den Sozialisten ist es die Klasse. Und die Arbeiterklasse und die arische Rasse, die gibt es nicht, sondern die müssen erst hergestellt werden durch sozialtechnologische Interventionen und Propaganda. Das heißt, durch Mobilisierung schaffst du sowas wie ein Klassenbewusstsein und durch Eugenik, Euthanasie, Holocaust und Propaganda schaffst du sowas wie eine Rassenreinheit, was natürlich beides verbrecherisch ist. Das heißt, beide sind darauf angewiesen, dasjenige, was sie als politischen Körper betrachten, selbst zu formen, anstatt sich auf das Volk, das ihnen Aufträge gibt oder dem, das sie repräsentieren oder dem sie verantwortlich sind, sich zu unterwerfen. Das heißt, die Politik ist nicht ein Diener des Staates, sondern ein Produzent des Staates und seiner Voraussetzungen. Nachvollziehbar? Mhm.
Ja, tatsächlich nachvollziehbar. Willst du damit sagen, es gibt so Rasse und Klasse gar nicht oder nur als Unterkategorien von...
Gibt es nur als Begriff, als theoretisches Konzept, das dann geschaffen werden muss durch brutalste Interventionen. Mhm.
Okay, das verbindet die Die ganz Rechten und die ganz Linken. Also Hitler genau. und Stalin sind eigentlich aus dem gleichen Holz geschnitzt, oder?
Genau.
Was willst du mir sagen?
Weiterhin halten alle sozusagen Restbestände der Tradition, die ihrem Machtwillen zuwiderlaufen, für verzichtbar und überwindungsbedürftig. Also die Familie, Sozialbeziehungen, Traditionen, Feste, die sozusagen bei der Durchsetzung ihres politischen Projekts im Wege stehen, müssen liquidiert werden. Die Nazis haben zwar die Familie mal wieder gefeiert, aber sie haben sie letztendlich transformiert zu einer Institution der staatlichen Indoktrination. Sie war sozusagen Reproduktionsort der Rasse und Indoktrinationsort der Ideologie. Die Mutter war die erste Fremderzieherin im Nazi-Staat. Das heißt, die Familie war gar kein Bereich der Privatsphäre, die dem Politischen was entgegengesetzt hat, sondern sie war ein Erfüllungsort politischer Ideologie. Und wenn man mal einen ehemaligen Bundeskanzler zitieren darf, der die Lufthoheit über den Kinderbetten haben wollte, ist das gar nicht so weit davon strukturell entfernt. Erschreckend, oder?
Ja. Ja. Wir hatten das schon mal vor vielen, vielen Jahren, fällt mir gerade ein und auf. So leise am Wickel. Damals hast du auch eine Verbindung hergestellt. Ich versuche das gerade mal zu sortieren aus meinem Kopf. Also eine Ähnlichkeit, weil beide Strömungen, also nicht nur alles sich erstmal ausdenken müssen, mal platt formuliert, sondern auch alles zerstören müssen, was vorher mal existiert hat. Das war damals dein Argument. Entschuldige, fällt mir gerade ein.
Genau, also
beide diese, nur weil das sich bewährt hat, muss man es ja nicht erhalten. Das muss ja alles aus der Welt geschaffen werden und etwas Neues erfunden werden, um neue Konfliktlinien zu bauen.
Ganz genau. Und das Letzte wäre für mich nochmal, dass die Balance zwischen Staat und Privatheit zugunsten des Staates komplett kippt.
Ja, das ist Sozialismus. Aber
oder auch Nationalsozialismus.
Ja, sind wir auf einem guten Weg, oder? Zu diesen erfolgreichen Konzepten.
Also ich habe jetzt eher über die Vergangenheit gesprochen, aber siehst du da
parallel. Achso, ich dachte, ich beziehe das immer so auf mich.
Das war
und
historisch theoretisch, das war nicht aktuell praktisch. Also da hast du mich jetzt aber völlig missverstanden.
Ja gut, Entschuldigung.
Wir leben in der besten aller Demokratien und...
Ja, das ist meine Egozentrik, die dann manchmal so durchbricht, weißt du, dass ich immer denke, was hat denn das mit mir zu tun? Und in diesem Fall habe ich da was gefunden. Aber ja, das
könnte
war
man mal drüber nachdenken, ob es da parallel heute gibt, aber...
Völlig falsch gedacht, Matthias.
Okay, also, da würde ich mich ja gleich wohl missverstanden fühlen.
Ja, nein.
Zumal ja die Realität auch für jeden so was ganz anderes sein kann.
Ja, sind wir endlich da. Ja, etwas, was uns so ein bisschen auffällt, oder mir jedenfalls. Und ich habe letzte Woche einmal noch den schönen Vergleich von Herrn Benz, dargereicht von Herrn Schulenburg, nochmal wiedergehört. Weil du ja weißt, ich mit meinen Realitätsimprägnierten, mit denen ich so Probleme habe.
Damit hast du mir so imprägniert.
Ja, imprägnierende Bemerkung. Ja, aber das Bild von Benz war auch sehr hübsch, fand ich, deswegen gebe ich es mal wieder. Du hast einen Raum in deinem Haus, in dem du wohnst, die Tür ist zu. Und es gibt Menschen, die diese Tür nie aufmachen. Machten sie sie auf, würden sie drin eine Horde von Leuten finden, die alle Informationen filtern, die zu ihnen durchdringen. Also alles, was ihnen nicht genehm ist, was du nicht wissen sollst, zurückhalten. Und die Diagnose war ja nur, und die finde ich berechtigt, wer das nicht macht, wer diese Tür nie aufmacht in seinem eigenen Haus, der hat keinerlei Berührung mit der Wirklichkeit. Denn alles, was ihn erreicht, ist gefiltert und sortiert. Und so kommen wir leider irgendwie, sagen wir mal, 80-90% unserer Mitmenschen vor. Was mich manchmal ein bisschen irritiert, vorsichtig gesagt. Ich kann dagegen nichts tun. Aber auch wenn ich dann, wie ich dir sagte, immer mal so ein bisschen Öffentlich-Rechtliches gucke und in die Bild-Zeitung schaue, immer sage ich, da fehlen doch 90% der Informationen, die wichtig sind. Aber für die anderen Menschen ist das die ganze Wirklichkeit. Und das ist gar keine. Das ist eine reine Illusion, in der sie sich bewegen. Ich glaube, deine Lieblingsphilosophin Frau Arendt hat das auch mal irgendwann beschrieben. Das kannst du vielleicht genauer zitieren als ich. Wenn diese Wahrheit oder diese Wirklichkeit einem verloren geht und man sie nicht mehr beurteilen kann, dann kannst du mit den Leuten machen, was du willst. Und da sind wir eigentlich gelandet.
Insbesondere dann, wenn das Staatsvolk zerfällt in zwei Gruppen, die in völlig anderen Welten leben. Ja. Ich glaube sogar, dass die meisten denken, da gibt es gar keine Tür oder die wissen gar nicht davon, dass es diese Tür gibt.
Ja, ich will auch nicht sagen, dass die andere Seite nun immer irgendwie die Weisheit mit sämtlichen Löffeln gefressen hat. Auch die leben ja in einer Filterblase. Also auch da lese ich sehr aufmerksam mit und jede besondere Sau, die durchs Dorf getrieben hat, gehe ich dann hinterher recherchieren von, also jede Impfung tötet jeden und so weiter. Aber die Mehrheit scheint mir ein wirkliches Problem zu sein. Also für dich und mich, weil wir haben gar keinen Zugang zueinander. Die haben keinen Zugang zu uns. Wir sind ja vielleicht auch ein bisschen verwackelt, aber zumindest bemühen wir uns ja, einen Gesamteindruck zu bekommen. Und wenn man das nicht tut, dann ist es für uns beide, glaube ich, schwierig und auch für einige Menschen, die uns heute zuhören, glaube ich.
Ja, wie soll man sachgerechte Entscheidungen treffen, wenn man nicht auf die Wahrnehmung der Realität bezogen bleibt? Ja. Wie soll man sich ein Urteil bilden? Wie soll man seine Prioritäten wählen?
Traurig. Ja, aber weißt du, das hat ja auch eine mentale Vorgeschichte. Also wir haben einen gewissen Fatalismus und die Welt ist zu kompliziert und dann hast du eine gewisse Neigung dann zur, ist mir auch alles zu kompliziert und zu schwierig und ich möchte da gar nicht reingucken. Aber eine Mischung aus Fatalismus und Unterwerfung ist wirklich das ideale Konzept, wenn man dazu noch ein bisschen KI hat, die Informationen zu Ende filtern kann, dann haben wir einfach Horden von Kohlenstoffeinheiten, die sich dahin bewegen, wo es gewisse Leute hin möchten. Und so steuern wir auf allerlei lustige Dinge zu.
Darf ich mal ein bisschen selbstkritisch beiden Gruppen ein Defizit attestieren? Die einen leiden an zu wenig Informationen und die anderen krepieren an Überinformationen. Die werden in die Überforderung geschickt, indem sie Millionen Telegram-Kanäle mit Fake News oder News scheinbar konsumieren und verlieren damit auch den Überblick.
Ja.
Und profitieren tun wahrscheinlich von beiden Defiziten dieselben Leute.
Ja. Nein, ich würde jetzt wieder die Telegram-Doom-Scroller mit ihren vielen Kanälen insofern in Schutz nehmen, dass ich denke, sie wollen ja zumindest ein bisschen näher an die Wirklichkeit und Wahrheit rankommen.
So war es nicht gemeint. Also da ist ja ein Wille der breiten Rezeption von Informationen schon da. Nur diese Informationen sind, wenn sie in der Masse auftreffen, ja nicht, überhaupt nicht zu bewältigen. Ja. Das muss ja in die Kapitulation, wie hast du gerade gesagt, in den Zynismus und die Frustration führen.
Ja. Wir können dagegen sowieso nichts tun. Wir sitzen ja hier nur irgendwie zusammen und plaudern ein bisschen über den die Welt und die Dinge. Oder können wir doch was tun? Das ist jetzt immer meine Frage, wie du weißt, ich Egozentriker, was kann ich denn damit machen? Also wenn wir uns, mich quält das, dich glaube ich auch, dass man in vielen Fällen einfach sagt, wenn man dann Herrn Klingbeil bei Frau Illner zuhört und sagt, da fehlen noch 90% der relevanten Informationen und Dinge. Hier wird überhaupt nicht, oder diese ganze Kriegsverherrlichung, dass man sagt, Leute, das soll ja noch nicht euer Ernst sein. Alles, was wichtig ist, wird hier nicht genannt. Und die Menschen da draußen scheinen das nicht zu wissen, weil sie die Tür zu diesem Zimmer nie aufgemacht haben. Das betrifft ja auch uns am Ende, weil die Rakete trifft ja dann nicht nur die.
Möglicherweise. Ich dachte, der Putin wäre, hätte da so selektive Smart Weapons.
Ja, wir treffen nur Leute, Frauen, die irgendwie die 163 Frauenzeitschriften lesen. Nee, das kannst du vergessen. Wir kriegen das leider auch ab. Und das ist dann mein persönlicher Egoismus, weshalb ich auch so gerne mit dir und auch mal mit anderen rede und sage, was können wir denn machen?
Und auf Leute zu hören, die mal hingegangen sind, wo es auch wehtut, Erfahrungsberichte, selbst recherchieren.
Ja, ich glaube,
Hintergründe lesen, große geopolitische Horizonte hinzunehmen. Oder?
Ja, du, ich mache das ja dann nächste Woche
auch
mit Paul, dass man mal so ein bisschen den größeren Blick und dann so reinzoomt in das Persönliche, mal gucken, wie weit wir da kommen. Ich halte es, auch wenn es anstrengend und frustrierend ist, schon für die ganz egoistische Pflicht von jedem, sich an diese Tür mal aufzumachen und mal zu gucken, was da eigentlich ist. Und dann eben auch herauszufinden, was ist denn eigentlich wahr? sich irgendwelche Wahrheiten zu erhalten, jenseits, also in diesem ganzen Irrsinn, den wir den ganzen Tag um die Ohren gehauen kriegen, auch das fehlt mir so ein bisschen.
Vielleicht wäre auch nicht damit genug getan, diese Tür zu öffnen, sondern einfach dieses Zimmer mal auszumisten.
Ja, das ist ja ein kühner, revolutionärer Plan. Du meinst dann also irgendwie, ist ja schon Anfang, sich mal bewusst zu machen, dass man manipuliert wird.
Stimmt.
Und dann im zweiten Schritt, da übrigens die gute, wie heißt sie? Lilibet. Lilly hat ein sehr schönes Bild von Propaganda gezeichnet von einem Kollegen, hat sie zitiert. Propaganda ist nicht laut, das ist wie Luftfeuchtigkeit.
Stimmt, das hast du in unseren Kanal gestellt, ne?
Ja, genau. Ich fand das sehr schön. Also, dass man sagt, das ist einfach nur eine nicht kaum wahrnehmbar, aber das, ja, dir tun die Gelenke weh und du hast Kopfschmerzen, aber das ist, du kannst das nicht benennen. Es schreit dich nicht an.
Es ist nichts Gegenständliches, sondern etwas Atmosphärisches, in das du eintauchst und für völlig normal hältst. Stimmt, guter Punkt.
Ja, und das ist der eigentliche Triumph der Propaganda, die wir heute erleben, dass da nicht mehr so laut von den Dächern geschrien wird, sondern dass du den ganzen Tag in dieser hohen Luftfeuchtigkeit dich bewegst und das einen völlig normalen Eindruck macht, was nicht der Fall ist.
Können wir ja mal lüften.
Ja, auch das könnte man mal tun. Oder diese Leute mal ausräuchern, die diese komischen Befeuchtungsmaschinen den ganzen Tag laufen haben, ja, in unserem Keller.
Ach.
Ja.
Was hattest Matthias, du gerade noch mit Zonenrandlage?
Ach so, Deutschland als Zonenrandlage. Ja, weiß ich nicht, das können wir ja mal mit Paul und dann nochmal nächste Woche machen. Das ist die deutsche Zukunft schon wieder egoistisch von mir. Ich sammle, weißt du, den ganzen Tag, weißt du ja, Daten und versuche sie dann auch noch amüsant aufzubereiten. Ich sehe das kommen. Ich teile die Meinung, dass wir demnächst viele Fremdenführer noch brauchen in Deutschland, sonst nichts. Ich lese dann, dass das Bundesland Nordrhein-Westfalen bis 2030 22% seines Energiebedarfs einsparen muss.
Warum das?
Das ist verabschiedet, weil wir keine Energie mehr importieren. Also kein Gas und kein Öl aus Russland.
Aber haben wir nicht eine Urin-Pipeline aus Russland? Nee, Uran. Was?
Nee, das ist Uran. Nee, die Urinförderung, also das machen wir auch nicht mehr. Wir kaufen auch keinen Urin mehr aus Russland. Wir brauchen ja eh keinen. Wir haben keine Atomkraftwerke, aber die ganze EU nicht mehr.
Ach, stimmt ja.
Wir kaufen unser
spaltbares... Aber für die friedliche Nutzung von Kernwaffen brauchen wir Urin.
Das stimmt. Wir kaufen unser spaltbares Urin jetzt von den Amerikanern und die kaufen es von den Russen. Dafür kostet es aber uns dreimal so viel, womit sich der Kreis schließt zu Trumps Geschick.
Aber die werden ja moralisch veredelt durch die USA.
Genau, so wie das LNG. Das können sie auch direkt von Russland durch die USA nach Deutschland fahren. Du weißt das, wir sprachen schon häufiger darüber. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht, ob das halten kann hier. Und wenn ich Herrn Klingbeil nur lang genug zuhöre, bin ich eingeschlafen, bevor er zu seinen unsinnigsten Aussagen kommt. Das ist doch ganz schön.
Also du sagst, es gibt verschiedene Varianten, wie Deutschland sich entwickeln könnte. Mein Vorschlag wäre das klimaneutrale Gender Wonderland. Mhm. Dann hast du ins Spiel gebracht den unbeleuchteten Wildpark. Mhm. Und jetzt hast du das energieausgezehrte Zonenrandgebiet.
Ich glaube,
multiethnisches Zonenrandgebiet.
Dein klimaneutrales Gender Wonderland ist ja der Wunsch der meisten. Und
genau.
Die werden dann da auch im DAX-Kostüm als Fremdenführer für Chinesen arbeiten können. Ob das für alle reicht, weiß ich nicht. Aber da wird man sicherlich besprechen können, wie man das, was noch da ist, verteilt. Da haben wir doch, wie von dir beschrieben, also die richtige Regierung, die sich da jetzt kümmert um soziale Gerechtigkeit oder Sozialismus.
Aber sag mal, was machen wir jetzt mit dem Gasüberschuss?
Unserem?
Ja. Ich habe gehört, die Speicher platzen.
Ja, die platzen aus allen Nähten. Auch das verfolge ich interessiert. Die Bundesnetzagentur hat uns da erklärt, Matthias, wir müssen uns keine Sorgen machen. Also dieser Überschuss von 137%, den wir haben, den können wir loswerden und werden ihn demnächst in die Ukraine schicken.
Ach so.
Oder nach Russland.
Ich dachte, ach so. Und dann wieder zurückkommen. Ich dachte, es wäre verboten, bloß mit dem Waschlappen zu duschen.
Warum soll das verboten sein?
Ja, weil man da zu wenig Gas verbraucht. Wir müssen den Gasüberhang doch
ach so, vernichten. Ja. Genau. Duscht Wärme.
Ja, aber wo gibt es denn jetzt die Durchhalteparolen? Wo sind die Sparimperative? Ich bin total traurig, dass die Politik uns gar keine Verhaltensvorschläge mehr macht.
Jetzt wegen der Gasmangellage, der
ja. Drohten,
oder was meinst du? Oder
ja.
Alle anderen Dinge? Nein, das ist aber nochmal, da bin ich ja ganz mit Herrn Klingbeil, ich mach's nicht wieder nach Stunde.
Doch, bitte mach's nach, das war für mich
nachher, dann
doch, bitte, das war ja, so
nein.
Toll.
Nein, aber es gibt überhaupt keinen Anlass, sich Sorgen zu machen. Und da spreche ich auch im Namen der Fraktion und aller anständigen Bürger in Deutschland, die, auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen, es muss ja gesagt werden. Und ich bin mutig genug, das zu sagen. Auch hier. Was wollte ich sagen?
Die Gasmangellage.
Ja, die Gasmangellage. Wir haben, Matthias, selbst wenn die gesamte Industrie kaputt gehen sollte, damit verschwinden ja auch 70% unseres Energiebedarfs.
Mhm.
Für den Rest haben wir genug Energie aus Windrädern, Solar und demnächst aus Dänemark importiertem Wasserstoff. Dann fährt auch die Heidekrautbahn wieder. Wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen. Und darüber hinaus sollten da irgendwie jetzt an der einen oder anderen Stelle bei Wegfall von 80% der Arbeitsplätze so ein bisschen knirschen, haben wir die Möglichkeit, uns jederzeit weitere Sondervermögen in beliebiger Billionenhöhe zu genehmigen.
Gott sei Dank.
Deswegen ist ja auch die Entspannung so groß. Also deshalb können wir es uns auch leisten, 5-10% des BIP den Amerikanern für Waffen zu überweisen.
Und die Ukrainern zum Aufbau?
Ja, auch das. 1,5 Billionen. Das gefällt nur solchen Naglern wie Orban und Fico nicht, aber die haben ja zum Glück nichts zu sagen.
Gott sei Dank.
Also große Entspannung. Es ist für alle gesorgt und es ist Geld in Hülle und Fülle vorhanden.
Aber hey, sag mal jetzt ganz ehrlich, das hast du nicht beabsichtigt, aber der Klingbeil ist mir plötzlich total sympathisch geworden.
Ja.
Ja.
Genau das habe ich beabsichtigt.
Das ist immer das Problem bei Satire, dass man der Person immer noch so ein bisschen Sympathie dadurch anhängt, weil man ja den Satiriker mag, strahlt das zurück auf den Parodierten.
Mhm. Okay, dann mache ich das nie wieder.
Ich finde, du hast es gut gemacht.
Dankeschön. So, nächstes Mal machen wir dann wieder irgendwelchen anderen Quatsch. Oder? Hast du noch was?
Genau.
So,
ja, die Leute dürfen uns gerne unterstützen.
Ja, das dürfen sie auch. Ja, wenn wir schon dann irgendwie bitte keine Tampons spenden, aber andere Sachen immer gern. Ja, das dürfen sie. Und wir machen ja auch noch weiter, solange man sich das trauen darf, oder?
Solange der Paragraf 188 noch existiert, machen wir weiter.
Hier kennen wir ja nichts, wir Danger Freaks. Ja, auch in diesem Bundesland hier, weißt du ja, also nicht nur Habeck Heiland, sondern wir haben ja auch einen Ministerpräsidenten, der das sehr genau nimmt mit der privaten Meinungsfreiheit.
Du meinst ja unser Scheiß zwischen privaten Äußerungen und seinen Äußerungen im Amt, der Herr Günther war das, ne?
Ja, private Äußerungen im Fernsehen sind private Äußerungen. Also wir haben auch heute nichts gesagt, wir haben uns auch nur privat geäußert und das ist erlaubt.
Gleiches Recht für alle.
Das glaube ich eher nicht.
Nee.
Gut, mein Lieber, es war mir eine große Freude.
Ja.
Mit dir viel besprechen zu dürfen. Und wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ne? Ich treffe mich jetzt mal mit Paul. Lese dazu noch alles durch, was ich hier liegen habe. Das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Das solltest du dann auch noch.
Deutsche lesen. Revolution 1918 und 19.
Ja, da hat mich der Schreier nämlich in seinem sehr guten Buch, das ich jetzt gerade aus dem Regal ziehen, sehr daran erinnert, dass Deutsche das können, Revolution. Ich hatte das vergessen. Hast du das in der Schule gehabt?
Ich war damals nicht dabei.
Nein, ich weiß, das wäre auch
komisch. Ich war beim Turnen.
Also, ich dachte, du warst noch auf der Welt.
Nee.
1918 warst du beim Turnen.
War ich beim Turnen.
Du hast dich aber gut gehalten, Matthias.
Ja.
Also muss ich schon sagen.
Wegen des Turnens.
Ja. Ja, ja, aber ich habe dann auch noch dies, das muss ich dann auch mit Paul besprechen, das heißt auf Deutsch Bürokratie von Graeber.
Ich dachte, der ist tot.
Ja, der ist auch tot, aber das heißt ja nicht, dass seine Bücher dann auch mitbekommen.
Dass er nicht noch Bücher schreibt.
Das könnte ich dann auch empfehlen. Das mache ich dann auch nächste Woche von Herrn Frank.
Der Staatsverrat.
Ja, so.
Geil.
Du siehst, ich muss noch weiter lesen, Unmengen lesen.
Ja, ich freue mich ja schon aufs Dschungelcamp.
Du guckst Dschungelcamp, ich lese ein paar Bücher. Und
hast du nicht gesagt, Fernsehen Bild, immer wenn jemand den Fernseher anmacht, liest du ein Buch?
Ja, dann verlasse ich das Zimmer und lese ein Buch, ja. Das habe nicht ich gesagt, das hat Groucho Marx gesagt.
Hätte aber auch von dir sein können.
Der Erfinder des Marxismus. Gut, nächste Woche Paul, mal gucken, was mir dazu einfällt. Und dann machen wir beide am Wochenende danach weiter.
Freue ich mich.
Ich auch. Pass auf dich auf und alle da draußen auch. Lasst euch nicht unterkriegen.
Behaltet keinesfalls.
Ein bisschen den Resthumor und die Hoffnung oder so. Nee, Hoffnung nicht, aber gute Wehe. Laune. Gut, danke dir.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.